Die Top-Trader bei Wikifolio.
Die landläufige Meinung ist ja, wenn ein Unternehmen deutlich an Wert verliert, oh, jetzt kommt der Aufkäufer, jetzt kommt einer, der dir aufkauft. Das ist Schwachsinn, wenn es dem Unternehmen nicht gut geht, kauft die keiner.
Und nun Strategien, Taktiken und Marktideen von einem Wikifolio-Trader.
Ja, hallo, mein Name ist Christian Scheidt. Ich bin bei Wikifolio schon seit 13, 14 Jahren aktiv und zwar unter meinem richtigen Namen. Also man findet mich auch unter Scheidt. Für dort verschiedene Wikifolios, wobei der Fokus ganz klar auf einem Wikifolio liegt. Das heißt Special Situations Long Short.
Und wir machen wieder gemeinsam ein Update. Ich bin Andi Groß, willkommen beim Börsenradio. Dieses Special Situations Long Short, aktuell 925% Performance seit 2013. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Das macht im Durchschnitt pro Jahr etwa 20%. 15,8 Millionen investiertes Kapital und derzeit 20% Cash, 30 Aktien. So, wir bekommen ja von dir, einem der durchaus attraktivsten Portfolien der Wikifolio-Welt, etwa alle 6 Monate ein Update. Die Performance bleibt stabil, sie bleibt hoch. Das investierte Kapital wächst natürlich und die Cash-Position, das ist mir aufgefallen, runtergegangen von 30% auf 20%. Ist das, Christian, so ein normales Atmen, in dem Fall Ausatmen, oder ist das irgendwo ein Trend mit Bedeutung?
Naja, also ich gehe eigentlich meistens so vor, wenn ich denke, die Märkte sind heiß gelaufen, erhöhe ich die Cashquote und umgekehrt, wenn ich wie in den vergangenen Wochen deutliche Korrekturen sehe, die allerdings nur in speziellen Sektoren waren, dann erhöhe ich die Investitionsquote, ich fahre die Cashquote nach unten und genau das habe ich in den letzten Tagen und Wochen gemacht. Also ich habe ganz konkret diese wirklich sehr, sehr heftigen Korrekturen bei den Speicherchip-Aktien genutzt, um konkret bei 2 Aktien zuzuschlagen. War nicht ganz glücklich vom Timing, aber es ist am Ende des Tages auch ganz gut ausgegangen und jetzt bin ich schon eher wieder dabei, die Position abzubauen, weil die Aktien sich stürmisch erholt haben. Ich glaube, wir hatten in Korea im Index den größten Kursanstieg ever, den es jemals gab. Wir hatten in den Einzelaktien teilweise 30% Kursanstieg in einer Sitzung. Das ist wirklich enorm. Ich glaube, da gibt es auch wieder mal Gewinnmitnahmen. Deswegen, da bin ich dann relativ kurzfristig engagiert. Es ist auch immer, wenn du drauf schaust und es ist 20% Cash, das ist eine Momentaufnahme. Das kann sich tatsächlich innerhalb von Tagen auch sehr stark ändern. Eben wenn ich glaube, wenn ich nur zu einer anderen Einschätzung des Gesamtmarkts komme, reagiere ich auch sehr schnell und greife auch rigoros durch. Es kann auch mal passieren, ich war auch schon mal 80% Cash, das kann auch passieren. Im Prinzip, die Cashquote ist mein Steuerungsinstrument für das Risiko.
Das war auch so der Hintergrund meiner Frage gewesen. Ja. Wie schätzt du die Lage momentan ein? Also du hast ja etwa ein Drittel Healthcare, ein Drittel Industrie, der Rest dann Technologie, das sind glaube ich so 12% Kommunikation und dann wird's kleinteiliger. Also wie siehst du den Markt in deiner Spielwiese der Special Situations momentan? Ja.
Genau, Healthcare, Biotech habe ich tatsächlich jetzt schon länger hochgewichtet, weil es ist für mich im Moment so eine Art Hort der Stabilität. Das hat man auch gesehen, als die Tech-Aktien mal im Februar, glaube ich, waren die relativ schwach, war Biotech unfassbar stark. Was da der Treiber ist, sind einfach mal die Übernahmen. Also Big Pharma, da laufen die Patente aus und Big Pharma muss im Prinzip diese Umsatzausfälle, die jetzt kommen, die kommen definitiv, weil wenn die Patente auslaufen, kommen die Nachahmermedikamente und so weiter, dann verlieren die einfach Umsatz und die müssen diese Umsätze ausgleichen und dazu können sie zum einen Übernahmen machen und das passiert auch schon. Das ist einer der wesentlichen Treiber in dem Sektor seit, ich würde sagen, seit 12 Monaten. Und man sieht es auch schön am Nasdaq Biotech, der sich seit April 25, da war dieses Ausverkaufstief, als Trump seine Zölle vorgestellt hat im Rosengarten, das sogenannte Liberation Day. Und seitdem war der Nasdaq Biotech besser als der breite Nasdaq. Also sprich, die Technologieaktien, die auch sehr, sehr, sehr gut gelaufen sind, was wir auch alle mitbekommen haben. Die Biotech-Aktien haben das Ganze noch outperformed und das steht halt überhaupt nicht im Fokus. Also wenn du in der Berichterstattung guckst, da wird kaum mal was erwähnt. Es gibt ein paar spezialisierte Magazine, die da was machen, auch gerade so auch viel auf Twitter, auf X wird viel kommuniziert, aber die Finanzmagazine, Börsenmagazine kümmern sich um das Thema relativ wenig und das ist sehr, sehr spannende Spielwiese und das ist für mich so einer der Hauptbestandteile. Technologie, muss ich ehrlich sagen, war ich lange Zeit fast außen vor, kann man nicht sagen, ich mache schon mal hier und da einen Trade, aber natürlich im Nachhinein wäre es besser gewesen, Technologie viel höher zu gewichten, sagen wir mal vor 12 bis 18 Monaten, man hätte wirklich sehr, sehr gute Renditen machen können, gerade mit den Halbleiterunternehmen, das war ja unfassbar, was da in dem Sektor los war. Habe ich, kann man sagen, verschlafen? Naja, ich habe das schon mitbekommen, nur wir waren die Bewegungen dann auch zu wild irgendwo. Also wenn man den neuen Markt miterlebt hat, wo es ja damals ähnliche Bewegungen gab, aber eben dann auch krasse Kursverluste gab. Mir geht's so, ich habe das im Hinterkopf und da bin ich einfach vorsichtig. Und wenn ich jetzt gucke, teilweise haben die Aktien 60-70% verloren in 4 Wochen, dann gibt mir das jetzt irgendwo schon recht im Nachhinein. Nur selbst jetzt notieren die Aktien ja immer noch. viel, viel höher als vor 12, 18 Monaten. Es war trotzdem insgesamt falsch, nicht dabei zu sein. Nur jetzt die letzten 5, 6 Wochen war es auch ganz gut, nicht dabei zu sein, weil das viele Anhänger haben sehr, sehr stark gelitten. Auch prominente Investoren, wie jetzt der Aschenbrenner in den USA, der junge Hedgefondsmanager, den hat es zerlegt. Der Hedgefonds ist platt. Aschenbrenner hat noch ein paar Anthropic-Aktien, außerbörslich, aber das war's dann. Das Ding ist komplett platt. Also hat es viele, viele Anleger erwischt. In Korea wurden viele liquidiert. Deswegen aus den ganzen Erfahrungen, die ich in den letzten knapp 30 Jahren gemacht habe, möchte ich sowas einfach nicht am eigenen Leib spüren müssen, solche krassen Verlustphasen. Also ich versuche eben durch die World-Cash-Quote unter anderem hoch-runterfahren der Cash-Quote auch die Risiken dann sehr, sehr stark im Blick zu behalten.
Diese schnellen Bewegungen, die wir jetzt gerade in diesem Bereich Technologie, gerade in dem Bereich KI-Aktien, Speicher, Chips und so weiter, auch Software, ganz klar sehen, hat auch, so habe ich jetzt ganz aktuell bei dir wahrgenommen, so ein bisschen Frust ausgelöst. Also du hast geschrieben, meine KI-Werte haben sich jetzt doch nicht so schnell erholt wie gehofft. Und dann ein paar Stunden später so richtig das Aufatmen war zu hören in deinem Kommentar. Jetzt hat doch die Erholung eingesetzt. Ist das dann noch Special Situation oder ist das, ja komm, Hand aufs Herz, ist das schon Zocken so bei Hynix, bei SanDisk?
Nee, das ist natürlich eine absolute Special Situation. Die SK Hynix und auch eine SanDisk, die beiden habe ich konkret jetzt im Auge gehabt. Man hätte noch eine Micron von mir aus noch dazu nehmen können. Speicherchips sind einfach im Moment das Ding, was du brauchst. Wenn dieses KI-Thema bleibt, ich gehe im Moment noch davon aus, dass es uns erhalten bleiben wird an der Börse. Im realen Leben sowieso. Ich meine, diese Datencenter werden gebaut, vielleicht jetzt nicht in dem wahnsinnigen Umfang, wie es teilweise in den Prognosen steht, aber sie werden gebaut werden. Du brauchst Nvidia-Produkte, du brauchst aber auch die Speicherchips. Und diese Aktien sind so gehypt, hatte ich verzwanzigfacht in 12 Monaten, so Pi mal Daumen. Nicht jede und auch nicht vielleicht eine stärker, die andere schwächer, aber sagen wir mal ungefähr verzwanzigfacht. Und die Erfahrung zeigt einfach, wenn diese Aktien in kurzer Zeit 50%, 60%, 70% verlieren, das ist nicht sofort vorbei dann. Es ist nicht so, dass die weiter verlieren und dann steht da -90%, sondern da gibt's immer wieder Gegenbewegungen zwischendrin, die absolut heftig ausfallen können. Genau darauf habe ich gesetzt. Das ist im Endeffekt eine Sondersituation in dem Unternehmen selbst, weil da eine Wahnsinnsauftragslage im Moment ist. Und ich habe auf diese Gegenbewegung gesetzt. Oft, das ist mein Fehler, den ich immer noch mache, ich setze oft zu früh auf diese Gegenbewegung, was auch diesmal passiert ist. Jetzt muss man aber wissen, dass jetzt auch diesmal noch ein paar Sondereffekte mit reingespielt haben, die ich nicht so auf der Rechnung hatte. Eben diese Liquidierungen von Depots in Korea. Da hat es ganz, ganz viele Privatanleger rausgewaschen aus dem Markt. Die wurden zwangsliquidiert. Zwangsliquidierung heißt immer Zwangsverkäufe. Das bedeutet immer Druck auf die Aktien, Druck auf die Notierungen. Und das hatte ich nicht so ganz auf dem Schirm. Und dann natürlich den Sondereffekt jetzt hier mit den Hedgefonds in den USA, wo es dann, wie man jetzt eben weiß, zumindest einen großen erwischt hat. Vielleicht noch ein paar andere, da waren schon Schieflagen im Markt. Und das hatte ich vielleicht so nicht auf der Rechnung. Und deswegen, eigentlich ist es besser, du wartest so die erste Erholung ab und springst dann drauf, um dann die weitere Erholung mitzunehmen. Ich arbeite in dem Fehler, aber ich habe ihn immer noch nicht ganz raus. Also diese sogenannten Rebound-Trades sind das ja, was ja in sich auch eine Sondersituation ist. Da bin ich immer noch ein bisschen zu früh meistens.
Rebound, das ist natürlich immer eine Frage, wohin geht's dann? Es gibt ja auch den Spruch an der Börse oder dieses, alles strebt doch wieder seiner Mitte, seinem inneren Wert zu. Reverse to the mean. Keiner weiß genau, wo das Mean ist.
Ja, aber es hat gerade angefangen. Also ich meine, wenn eine Aktie sich verzwanzigfacht in einem Jahr, dann muss sie irgendwann wieder runterkommen. Das ist passiert und ich glaube, das Pendel ist aber auch zu weit in die andere Richtung gegangen. Ich habe in Japan, gibt es einen Halbleiterhersteller, ist einer der größten der Welt, die Kioxia, ich weiß nicht, ob das so ausspricht, die haben fast 70% verloren in 5, 6 Wochen und das war zu viel und darauf habe ich gesetzt, dass sich das Ganze wieder zurückschwingt und dann irgendwo wird sich das dann einpendeln. Ob die Aktien nochmal ihre Hoch sehen, weiß ich nicht. Ähnliche Situation hatten wir 1999, kurz vor dem Platzen, ein Jahr vor dem Platzen der Technologiebubble damals. Da gab es auch eine riesige Korrektur in dem Sektor und einige Werte haben dann ihre Hochs nicht mehr erreicht, aber viele andere eben schon. Es ist spannend, also es ist dieser Vergleich mit 99, 2000 wird ja sehr, sehr oft getroffen. Er hinkt hier und da, aber es gibt auch viele Parallelen, muss man schon sagen.
Also ich habe schon wieder das Gefühl, wir beide sind unterwegs in Hamburg bei unseren morgendlichen Läufen und diskutieren dann.
Genau.
Da freue ich mich jetzt, Ende August ist ja wieder Hamburger Investorentag, da werden wir dann wieder rennen und uns unterhalten. Vielleicht ein bisschen langsamer, weil mein Knie nicht mehr so macht, okay, wie es soll. Lass uns mal weitermachen hier mit ganz aktuellen Thema, was du auch geschrieben hast in deinem Kommentar. Da ging es nämlich Adidas. Ach, das klang ziemlich gefrustet irgendwie. Dabei ist doch Adidas mit Spanien und Argentinien Weltmeister und Vize-Weltmeister. Was ist da los? Wie ist dein Stand? Hast du gehalten oder bist du schon wieder raus?
Nee, ich bin jetzt wieder raus mit leichtem Gewinn. Also auch ähnliche Situation. Die Aktie macht gestern früh auf, Xetra mit -16% oder so. Und ich habe mir die Zahlen angeguckt, die waren eigentlich nicht schlecht. Ich meine, klar, die Marge war ein bisschen schlechter als erwartet, aber dann habe ich halt drauf geguckt, woran liegt das? Und sag an den Marketingkosten. Da habe ich mir gedacht, naja, Marketingkosten, das kannst du als Konzern steuern. Wenn du die runterfährst, in dem Moment hast du eine höhere Marge. Trotzdem ist die Aktie weiter runter und hat dann irgendwo bei minus 20 hat sie dann den Boden gefunden. Ich war natürlich wieder viel zu früh auf diesen Rebound gesetzt. Der kam dann auch abends, also es ging ja abends wieder von weit unter 150 auf fast 160 hoch und dann in dem Zuge bin ich dann auch wieder raus mit kleinen Gewinnen. Ist nicht, also war auch wieder vom Timing her sehr bescheiden, aber ich hätte da auch nicht gedacht, dass wir 20% jetzt minus gehen. Anscheinend hat der Markt so ein bisschen Bauchschmerzen damit, dass man sagt, Adidas erkauft sich den Umsatz teuer, also muss ohne Marketing kein Umsatz ungefähr. Das ist natürlich auch schlecht, klar, das ist keine Lösung auf Dauer, weil da die Margen auf Dauer leiden würden, aber der Vorstand hat ja auch im Tagesverlauf sich positiv geäußert, hat gemeint, es würde sich ab Q3, Q4 wieder normalisieren. Also ich habe die Reaktion, ich fand die wirklich überzogen. Hätte man besser spielen können. Ich bin Trader und sowas muss ich spielen können und sowas muss ich besser spielen können. Klappt halt nicht immer so. Ich meine,
also was meckerst du jetzt hier rum? Ich meine 16% minus, du gehst rein, die Aktie fällt dann nochmal auf 20. Also sorry, wartest du, dass da jemand klingelt und sagt, hallo Herr Scheid, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt. Okay, ja, cool wäre gewesen, vielleicht nochmal nachzulegen dann, wenn du sagst, aber das ist doch normales Geschäft.
Es kommt auf die Positionsgröße an, wenn du dann schon zu tief, zu stark drin bist bei minus 16 und dann läuft es dir erstmal gegen deine Richtung, dann die Position nochmal zu vergrößern, das ist halt, da bin ich halt eher vorsichtig, ich möchte die Position auch nicht zu groß werden lassen. Ich habe zum Beispiel im Wikifolio eine Faustregel, keine Position über 10%, um eben auch für den Anleger da nicht zu große Risiken entstehen zu lassen.
Drehen wir es weiter. 8% Abivax. Abivax Biotech.
Abivax, genau.
Wir haben ja eingangs gesprochen über das große Thema Healthcare. Das heißt, ich verstehe das richtig, das ist für dich dann runtergebrochen eigentlich das Thema Biotech, wo du dich dann tummelst. Was ist daran spannend bei Abivax?
Ja, Abivax hat ungefähr vor einem Jahr eine Phase-3-Studie positiv abgeschlossen. Das ist ein Medikament, das bei, ich sage jetzt einfach mal, entzündlicher Darmerkrankung sehr, sehr gut wirkt, wie sich herausgestellt hat. Ist im Prinzip das beste Medikament in dieser Indikation, wenn es es an den Markt schafft. Und die Voraussetzungen sind eigentlich da jetzt. Also die hatten jetzt das Treffen mit der FDA, mit der US-Gesundheitsbehörde, so ein Vorgespräch, wie der Zulassungsantrag aussehen soll. Und Ziel ist es jetzt, diesen Zulassungsantrag noch vor Ende des Jahres einzureichen. Also Abivax geht seinen Weg mit diesem Wirkstoff, der auch noch in der zweiten Indikation bei Morbus Crohn erforscht wird und da auch sehr, sehr gute Chancen hat. Es waren letztes Jahr diese sogenannten Topline-Daten, die schon sehr, sehr gut waren. Und es kamen dann noch die sogenannten Erweiterungsdaten. Da gab es im ersten Moment erstmal Verunsicherung, weil unter den Studienteilnehmern gab es einige, die Krebs hatten oder bekommen haben im Lauf der Studie. Es hat sich aber herausgestellt, das war statistisch im Rahmen dessen, was auch in der Gesamtbevölkerung zu erwarten gewesen wäre. Deswegen gab es da auch wieder eine Warnung, die Aktie ist erst massiv eingebrochen, jetzt ist sie wieder da, wo sie stand. Worauf ich halt bei der Abivax setze, dass sie dann am Ende des Tages nicht den Weg an eine gehen werden Richtung Zulassung, sondern dass sie sich kaufen lassen werden. Und es gibt Interessenten genug. Genannt wurden in der Vergangenheit mindestens 4, 5 große Pharmakonzerne wie Eli Lilly, wie AstraZeneca, wie Sanofi. Und ich denke, dass früher oder später einer von denen zugreift. Der Preis muss stimmen. Und ich glaube, das Management von Abivax ist dem gegenüber auch offen, wenn der Preis stimmt eben. Und ich erwarte im Falle einer Übernahme, wenn sie zeitnah kommt, eine Prämie von mindestens 50%. Deswegen ist die Aktie auch so hoch gewichtet. Also ich schätze die Wahrscheinlichkeit einer Übernahme als sehr, sehr, sehr hoch ein.
Ich weiß nicht, ob wir was gegen Knieschmerzen haben oder muss ich da bei Crystal Biotech vorbeischauen?
Nee, ich glaube, von den Biotechs, die ich jetzt drin habe im Wikifolio, ist keiner dabei, der was gegen Knieschmerzen hat.
Okay, leider. Dann soll die mich in Ruhe lassen. Ja.
Aber die Gemeinsamkeit dieser Aktien, die ich drin habe, ist eben die, dass alle als Übernahmekandidaten gelten. Das ist in der Crystal, da ist Johnson & Johnson im Gespräch als Aufkäufer. Du siehst es ja auch immer in den Aktienkursen. Wenn eine Aktie sich stark entwickelt, ist die Wahrscheinlichkeit einer Übernahme viel, viel höher, als wenn eine Aktie am Boden rumkrebst. Das ist ja auch, die landläufige Meinung ist ja, wenn ein Unternehmen deutlich an Wert verliert, oh, jetzt kommt der Aufkäufer, jetzt kommt einer, der die aufkauft. Das ist Schwachsinn. Wenn es dem Unternehmen nicht gut geht, kauft die keiner. Und wenn es dem Unternehmen nicht gut geht, fällt die Aktie. Die überwiegenden Fälle sind die, ein Unternehmen geht's gut, ein Unternehmen hat ein super Medikament, zum Beispiel hier im Biotech-Bereich, dann kommen die Interessenten, dann kommt jemand, der die kauft. Nicht, wenn die am Boden liegen. Das ist wirklich einer der großen Irrglauben an der Börse, dass man Unternehmen kauft, wenn sie am Boden liegen. Passiert auch mal, ja. Aber der andere Fall ist viel häufiger. Und genau, ich habe Biotech, die Unicure noch dabei, das ist nochmal ein spezieller Fall, die haben im Bereich seltener Erkrankungen sind die tätig, haben dann mit dem personellen Wechsel bei der Gesundheitsbehörde in den USA gekämpft, jetzt ist derjenige, der sie ein bisschen gestört hat, wieder weg, jetzt geht die Aktie wieder hoch, also das ist sehr, sehr, sehr spezieller Fall, also die reinen Übernahmekandidaten hier sind die Abivax, die Crystal Biotech, Eine Nektar habe ich noch dabei, auch gerade so um den Jahreswechsel rum passiert da wieder relativ viel. Da ist eine große Konferenz, ich glaube von JP Morgan, und da werden oft die Deals bekannt gegeben und oft steigen die Aktien dann vorher schon. Da werde ich auch wieder den einen oder anderen neuen Kandidaten halt reinnehmen.
Ja, cool. Ganz anderes Thema noch. Wenn das Gartengeschäft nachlässt bei KI, ist dann gegebenenfalls auch Zeit, sich mit anderen Themen mal auseinanderzusetzen. Wasserstoff und Cannabis zum Beispiel. Also das war ja so eine klassische Entwicklung. Da gab es erst den Boom, jeder springt drauf, dann diese Ernüchterung. Also wäre eigentlich Zeit, mal hier über das solide Geschäft zu sprechen.
Ja, also es sieht man auch gerade an der Börse, es findet so eine gewisse Rotation statt, raus aus Technologie, rein in die klassischen Branchen. DAX hat pünktlich zu unserem Gespräch ein Allzeithoch gemacht. Also man sieht schon, dass wieder das Geld im Moment ein bisschen umgeschichtet wird. Ist die Frage, wie lange das anhält. Wir hatten diese Tendenzen schon immer wieder mal. Ich habe noch bei dieser Cannabis-Geschichte eine andere Sicht. Und zwar sind ja im November in den USA Zwischenwahlen. Und die Republikaner stehen ja momentan nicht gut da, aber die müssen ja Wahlgeschenke verteilen. Die brauchen die Wählerschaft. Und da gibt es so 2, 3 Themen, unter anderem im Cannabis, wo ich mir vorstellen könnte, dass die hier aus dem Bereich Wähler Stimmen generieren wollen. Also bei Cannabis ist im Moment eine Neueinstufung in den USA in Verhandlung, dass das Risiko, es wurde ja teilweise schon gesenkt, aber noch nicht im Freizeitbereich, sondern nur im medizinischen Bereich. Und es könnte also weitergehen, dass vielleicht die Hürden da weiter fallen, dass die Anwendung erleichtert wird, dass die Verschreibung auch aus medizinischen Zwecken erleichtert wird. Und da lief gerade eine Anhörung bis Mitte Juli, und bis Mitte August laufen sozusagen im Hintergrund die Gespräche und dann wird bekannt gegeben, was rausgekommen ist. Und Trump befürwortet diese Neueinstufung interessanterweise, weil das war ja lange Zeit nicht das Thema der Republikaner. Die wollten ja den Status quo beibehalten. Die wollten Cannabis auf einer Stufe mit Heroin von der Risikoeinstufung. Das wollten die gern beibehalten. Aber das wird immer weiter aufgeweicht. Hintergrund ist einfach, dass Trump die Wähler braucht. Und das zweite Thema, bin jetzt seit ein paar Wochen Bitcoin long mit einer ganz kleinen Position, weil auch da ist es so, da gibt's Bestrebungen, den Bitcoin stärker in die Staatsfinanzierung mit einzubeziehen. Und ich glaube, auch da ist Trump scharf auf die Wählerstimmen. Und die Krypto-Wähler sind schon gewichtig. Also es sind halt einfach viele Amerikaner, die Krypto haben. Und wenn jetzt Trump kommt und was Positives verkünden kann, das kann bis hin zu einer staatlichen Bitcoin-Reserve gehen. Das wäre natürlich der Best Case für Bitcoin. Also ich bin kein Bitcoin-Fan, aber natürlich schaue ich mir solche Phänomene an. Und wenn ich glaube, der wird steigen, dann warum soll ich mich dem verschließen?
Ich bin gedanklich immer noch bei deiner Formulierung. Cannabis in Verbindung mit Freizeitanwendung. So nach dem Motto, was machst du am Wochenende? Ja, also ein Ding durchpfeifen. Ja, sehr schön. Cooler Rundumschlag. Update an allen Ecken und Enden. Seit 2013 unterwegs mit deinen Special Situations Long Short. Wir treffen uns dann auf einen kühlen Morgenlauf bei der Montega in Hamburg, bei den Hamburger Investorentagen Ende August. Christian Scheidt, danke dir.
Danke dir, Andreas. Das machen wir und vielen Dank für die Einladung.
Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.